Ja, Herr Jesus, sprich weiter zu uns dein Wort, Herr. Dein Wort ist lebendig. Oh Herr, ja Herr, wir wollen es ergreifen, Herr. Herr, danke, dass du Geheimnisse offenbarst. Tu es auch heute Morgen und schreibe dein Wort auf unser Herz. Oh Herr Jesus. Ja, das ist heute die Fortsetzung von der Versammlung letzte Woche. Da bin ich nicht durchgekommen mit dem Anliegen, was ich hatte. Und das ist ja auch nicht schlimm. Wir verteilen uns eben auf zwei Versammlungen. Ich hoffe, ihr habt es noch bewegt, das Wort. Ich glaube, Thomas, du warst letzte Woche nicht da, gell? Die anderen müssten es eigentlich mitbekommen haben. Wart ihr? Ihr wart schon, genau. Ja, also, ich mache jetzt keine große Wiederholung, aber die Hauptpunkte stehen eigentlich schon an der Tafel, habe ich nochmal hingeschrieben. Ja, wir haben uns einfach angeschaut, nochmal, wie tief der Plan des Herrn geht. Ja. Der Herr hat was schon vor Grundlegung der Welt sogar, ja, geplant, einen ewigen Vorsatz, den er heute ausführt. Und auch die Verse in Epheser 3 bringen das auch nochmal zum Ausdruck. Sie zeigen eigentlich, Gott hat so einen Reichtum, ja, einen unausforschlichen Reichtum, christlich, den es gibt, der verborgen war auch, vor Grundlegung der Welt. Und den er offenbar machen will, und zwar Epheser 3, Vers 10, sagt er, heute durch die Gemeinde. Ja. Der Herr könnte seinen Plan auch alleine ausführen, aber es ist sein Wunsch, es durch die Gemeinde zu tun, ja, die sein Leib ist. Ja. Und das zeigt einfach, wie wichtig heute für den Herrn dieser Aufbau der Gemeinde ist, dieser Aufbau des Leibes. Es ist zentral. Ja. Und wenn wir das anschauen, letztes Mal haben wir angeschaut, was sind die entscheidenden Punkte, die Gemeinde braucht, damit sie auch als der Leib Christi, ja, in der Wirklichkeit, dass wir in dieser Wirklichkeit leben. Und das sind eigentlich wahrscheinlich nicht die einzigen Punkte, aber diese drei sind ganz essentiell für den Leib. Der Leib braucht diese Abhängigkeit von dem Haupt. Er ist sogar völlig abhängig vom Haupt.
Amen.
Der Leib kann ohne das Haupt nichts tun, nicht agieren. Sonst funktioniert es nicht. Ja? Im Leib ist alles vom Haupt gesteuert. Und so muss es auch in der Gemeinde sein. In der Gemeinde muss alles von Christus als dem Haupt ausgehen. Ja? Und das war auch wichtig. Deshalb muss jedes Glied das Haupt kennen. Ja? Es gibt hier keinen anderen Vermittler. Ja, wie im Körper, jedes einzelne Teil des Körpers hat die direkte Verbindung zum Haupt. Da gibt es die Nervenbahnen, die gehen da durch. Ja? Da gibt es nicht viele Zwischengehirne oder so. Ja. Es gibt ein Haupt. Und das sorgt auch für die Einheit in diesem Leib. Ja. Und das ist eben auch der nächste Punkt. Der Leib kann nur in Einheit funktionieren. Wenn du einen Körper trennst, dann funktioniert er nicht mehr. Ja, das ist immer was den Leib zerstört. Ja. Das ist einfach schon hier vom Herrn ganz klar vorgegeben und wir brauchen diese Einheit. Der Leib braucht die Einheit. Und er braucht auch die Natur Christi. Ja, es muss mit Christus eins sein, ihm entsprechen, und da brauchen wir auch seine Natur. Und eigentlich, das war auch wichtig zu sehen, haben wir mit allen diesen drei Punkten ein großes Problem. Wir Menschen sind von unserer Natur her dem völlig entgegen. Ja. Wir wollen eigentlich unser eigenes Haupt sein. Also das, was die meisten Menschen stört, ist, wenn es heißt, Gott soll über Jesus soll über sie herrschen. Oh, das will ich nicht. Gell? Ich will nicht, dass irgendjemand anderes mein Haupt ist. Eigentlich wollen wir unser eigenes Haupt sein. Das ist diese Rebellion Satans, die in uns hineingekommen ist. Ja? Du bist selber wie Gott. Warum brauchst du einen Gott? Sei doch selber wie Gott. Das ist ein, wir haben ein Grundproblem mit diesem Punkt. Ja. Und wir haben auch ein Grundproblem mit der Einheit. Ja, das ist, entspricht auch nicht unserer Natur. Die Menschen trennen sich, ja, selbst ja, irgendwo, man ist, Dorf ist gegen Dorf, ja, es ist irgendwo ständig, nicht nur die Länder sind gegeneinander, irgendwo hast du immer deine Feindbilder und der Nachbar ist auch immer das Schlimmste, ja. Du hast immer Probleme mit deinem Nachbar, ja. Und je enger die Menschen zusammen sind, umso mehr Probleme haben sie miteinander. Ja, das ist auch, selbst in den Familien, ist auch wirklich schwierig, ohne Christus, ja. Und deshalb können wir die Einheit auch nur dann erfahren, wenn wir die Natur Christi haben und anziehen. Ja. Unsere alte, eigene Natur ist anders. Ja. Es ist, der Herr will nicht, dass wir als alte Menschen seinen Leib aufbauen. Deshalb ist das Erste, was wir brauchen, wenn wir gläubig werden, die Taufe. Die Taufe ist ein Bekennen, dein altes Leben ist beendet. Ich will nicht dein altes Leben. Du sollst ein neues Leben in Christus führen. Es ist ganz bewusst, sagt der Herr das. Und dennoch sind diese Dinge nicht automatisch schon da. Ja, jetzt bin ich gläubig geworden, bin ich getauft. Jetzt haben wir das schon alles. Wäre schön. Wir haben alle Anlagen dazu. Wir haben das Leben des Herrn empfangen. Wir haben auch in Christus sind wir zu einem Leib geworden. Ja? Aber wir müssen heute in diese Wirklichkeit hineinkommen. Es ist doch eine Mitarbeit, die es hier braucht. Und um die geht es mir eigentlich heute hauptsächlich. Vielleicht mal eine andere Farbe. Unsere Mitarbeit. Ja. Wie können wir mitwirken, dass wir Anteil haben an diesem Leib, dass er hervorkommt? Es zeigt, wir haben doch einen Teil dran. Und der ist sehr entscheidend. Und hier möchte ich auf diese Verse eingehen, die es in Epheser 3, wie es weiter heißt. Paulus betet dann für die Gemeinde, er betet für die Geschwister. Ab Vers 16 sagt er, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist hinein in den inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Er sieht auch, dass dieser Leib hervorkommen kann. Ja, wir müssen alle gestärkt werden durch seinen Geist hinein in den inwendigen Menschen. Wir haben einen neuen Menschen in uns. Wir haben diesen Geist in uns und in den müssen wir hineingestärkt werden, dass Christus in unseren Herzen Wohnung macht. Und hier fand ich auch schon gut, was heute rauskam. Wie werden wir in diesem inneren Menschen gestärkt? Wie kann Gott uns stärken? Ja, das lass uns vielleicht dazu lesen. Johannes 6, Vers 56. Da sagt der Herr, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ja, und dann 57. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch wer mich isst um meine Willen leben. Es ist ein Geheimnis, was leider auch nicht so viele Menschen entdeckt haben, dass Jesus nicht etwas ist, was wir nur lernen und nachahmen, versuchen so zu sein wie er, sondern er sagt ganz klar, du musst mich essen. Ihr sollt mich essen. Sonst habt ihr kein Leben in euch. Sonst könnt ihr nicht in mir bleiben. Das ist ein wunderbares Geheimnis. Ja. In der Gemeinde sprechen wir oft davon, dass wir Jesus essen. Und das ist gut, das ist für manche Menschen ein Anstoß. Also die das gehört haben, die haben sich daran gestört, weil wie kannst du Jesus essen? Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Ja? Es klingt so seltsam. Für den natürlichen Menschen irgendwie komisch. Das ist auch komisch. Also die sagen, das was Jesus essen. Aber es ist der Weg. Es ist der Weg. Ja? Wenn du wieder deinen Leib anschaust, aus was baut er sich auf? Was ernährt ihn? Aus was besteht er? Nur aus dem, was er gegessen hat. Was dein Leib zu sich nimmt und isst, das baut ihn auf. Sonst hat er nichts. Das ist so. Wir müssen essen. Dann wird auch der Leib aufgebaut und wächst. Ja, ich finde es wunderbar. Ja, und ich finde es so schön, dass der Herr uns das zeigt in der Versammlung. Es geht nicht darum, wir machen hier keine Bibelschule. Ja? Es geht nicht darum, hier alle möglichen Lehren zu verstehen und zu verinnerlichen und zu sagen, okay, habe ich verstanden, ich kann diesen Vers auslegen. Das ist nicht das Ziel der Versammlung. Wir sind hier, um Jesus zu essen. Das ist einfach immer das Ziel. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir zum Wort kommen, wir kommen, um ihn zu essen. Ja, um ihn gefüllt zu werden. Ja. Und für das Füllen muss ich mich einfach öffnen. Ja. Dann muss ich mein Herz öffnen. Ihm einfach die Möglichkeit geben, Herr, ich will was von dir. Und im Endeffekt müssen wir eigentlich nicht viel tun. Wir können nur sagen, Vater, gib mir Speise, gib mir was von deinem Christus. Ja, er sagt mal, welcher Vater, den sein Kind um ein Brot bittet, gibt ihm einen Stein. Ja? Und er sagt, wie viel mehr gibt euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist, wenn ihr ihn bittet. Ja? Also, oftmals, wenn wir zusammenkommen, haben wir das Gefühl, ich habe nicht so viel. Ja? Und in der Versammlung haben wir auch wirklich nichts, wenn wir nicht zum Herrn kommen. Wir wollen in der Versammlung das durch nichts ersetzen. Ja, wir wollen nicht zusammenkommen und ein anderes Programm bieten, was dich ernährt, sondern das Einzige, was uns hier satt macht, ist, wenn wir uns öffnen und uns Jesus öffnen und sagen, Herr, gib mir ein Brot. Gib mir was von dir. Ich will dich essen. Weil das ist das Einzige, was den Leib ernährt. Und wenn wir, also das kann ich von mir sagen, wenn ich in der Versammlung bin und ich habe nicht Jesus gegessen, dann bin ich nicht zufrieden. Irgendwie, da fehlt was. Also das ist das Schlimmste. Es kommt nicht oft vor, zum Glück. Ja. Also, aber ja, war vielleicht sogar früher noch mehr. Inzwischen habe ich das Geheimnis gelernt. Ja. Wenn es mal trocken ist, wenn ich mal merke, also manchmal fängt für mich die Versammlung so an. Ich bin nicht immer gleich so in dieser Fülle. Ja. Manchmal bin ich ein bisschen weg oder innerlich nicht bereit. Und dann merke ich aber, jetzt muss ich mich wenden und zu ihm kommen. Jetzt vielleicht erstmal innerlich den Herrn anrufen, aber dann auch, obwohl ich mich öffne, ja, auch mal, das Wort sagt auch, wir müssen auch unseren Mund öffnen. Der Herr sagt, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Psalm 81. Ja. Es ist im Wort auch mit unserem Mund verbunden. Ja, der Geist ist ein Geist, der spricht und der sagt, Gott sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und die sollen auch fließen können. Er will auch, dass es durch uns fließt. Und lob den Herrn, irgendwann habe ich das entdeckt und ich habe gemerkt, wenn es so trocken wird, dann muss ich jetzt durchbrechen und einfach auch mich öffnen und mal meinen Mund öffnen und den Herrn berühren, zum Herrn kommen. Und das Leben fließt. Lob den Herrn. Da ist ein Brunnen da. Der Herr sagt, wer zu mir kommt, wird gewiss nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird gewiss nie mehr dürsten. Der gibt sogar eine Garantie. Wenn du kommst und isst, und wenn du glaubst, das ist auch ein Schritt des Glaubens, also wirklich, was wir erstmal mit Glauben tun, wir werden versorgt, wir werden satt. Und nebenbei gewinnen wir sogar Christi Natur. Ja, wir, da wird was von ihm in uns hineingebracht. Das heißt, unsere Mitarbeit ist Jesus essen. Seine Mitarbeit, die wir brauchen, Jesus essen. Und das nicht nur irgendeinmal die Woche. Der Herr hat es ganz klar gemacht, essen musst du jeden Tag. Ja, es ist entscheidend. Ja, ganz einfach letztendlich, aber essentiell. Und Herr Jesus, das ist die eine Seite, ja, dass wir uns füllen mit dem Herrn. Es gibt auch eine andere Seite, weil ich gesagt habe, wir haben eigentlich eine ganz andere Natur. Unsere Natur ist wirklich nicht die entsprechende dem Herrn. Wir müssen auch bereit sein, diese andere Natur zu lassen. Und hier möchte ich auch bekannte Verse erwähnen aus Matthäus 16, Vers 24 und 25. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Wer auch sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das sagt der Herr nicht nur einmal, er sagt es immer wieder. Und er macht so klar, es funktioniert nur, wenn du bereit bist, dich selbst zu verleugnen. Wenn du bereit bist, dein Selbst, was du bist, abzulegen. Weil er weiß genau, so unser Selbst steht ihm entgegen. Ja? Und ich finde es interessant, dass hier das Wort steht, verleugne sich selbst. Verleugnen. Was heißt verleugnen? Ich verleugne etwas. Ich verleugne etwas, wenn ich etwas eigentlich gut kenne, aber ich sage, nein, ich kenne es nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Ja. Uns war es manchmal peinlich, wenn unsere Eltern irgendwas gemacht haben, dann wollten wir, also ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Die Familie ist nicht meine Familie, dann habe ich sie verleugnet. Ja. Das sollen wir nicht mit unserer Familie tun. Wir sollen auch nicht den Herrn verleugnen, aber unser Selbst sollen wir verleugnen. Wir kennen unser Selbst leider oft noch ziemlich gut. Und es ist so, obwohl wir in die Taufe es abgelegt haben, immer wieder will es kommen und sagen, guck mal, so und so. Das. Ja, und oft in der Situation, die erste Reaktion, da will es selbst in uns sich gleich ausbreiten und unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle mit sich überfluten. Und es kommt. Die Reaktion ist da. Das ist oft schon da und dann heißt es, verleugne dich selbst. Das ist auch eine Mitarbeit. Das ist eine Entscheidung, die wir machen, wo ich sage, ich verleugne mich selbst. Ich sage nicht, oh ja, genau, so bin ich, so reagiere ich, so mache ich es. Sondern ich sage, wer ist das? Dich kenne ich nicht. Wer bist du? Ich gehöre einem anderen. Ich habe ein anderes Leben bekommen. Ich will in Christus leben. Ich habe auch ein anderes Leben. Ich habe ein neues Leben. Dieses Leben, dem öffne ich mich. Ja, das heißt, eine weitere sich selbst beleuchten. in den Tod Christi sich zu geben. Lob den Herrn, wir können uns dann auf die Taufe stellen, auf die Tatsache, die Gott gemacht hat. Also, du selbst, du bist beendet. Ich brauche dich nicht leben. Wir sind, im Römerbrief heißt es, wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben müssen. Das heißt, wenn wir nach dem Fleisch leben, wir können nach dem Fleisch leben, immer noch, dann werden wir aber sterben. Das Ergebnis ist Tod. Aber wenn wir durch den Geist diese Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Und das sagt er hier dann auch in Vers 25. Wer sein Seelenleben retten will, also wer sein Fleisch auslebt, der wird es verlieren. Am Ende ist nur Tod da. Am Ende, sagst du, bin ich in die Asphaltgrube gefallen. Ja. Da endet der alte Mensch. In irgendeiner Grube und kommt nicht mehr raus. Aber wer sein Seelenleben verliert um meinetwillen, wer sein Fleisch durch den Geist tötet, der wird es finden, der wird Leben finden. Der wird merken, da ist der Weg, der zum Leben führt. Habe ich ganz, ganz oft erfahren. Und das motiviert mich, auch diese Mitarbeit zu machen. Und wirklich, wenn mein Selbst hochkommt, ihm Nein zu sagen. Ja, das sind eigentlich wichtige Grundübungen, die wir täglich machen müssen. Ja, da gibt es täglich Gelegenheit, um mehr um diese Natur Christi zu gewinnen, die auch der Leib benötigt, ja, um uns stärken zu lassen in den inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und dann führt es weiter. Ja, was ist das Resultat, wenn Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt? Dann sind wir in Liebe gewurzelt und gegründet. Ja. Weil das, was der Herr uns gibt, wenn er in unseren Herzen wohnt, das Kostbarste ist, es ist seine Liebe. Ja. Wir werden auch in dieser Liebe gewurzelt und gegründet. Das heißt, wir werden darin auch fest. Ja, diese Dinge, wenn wir das tun, beständig, wenn der Herr da Raum gewinnt, wir werden Stabilität gewinnen. Ja, das macht uns fest. Da kann der Feind nicht mit irgendeiner Sache uns gleich wieder umwerfen. Ja, also wir haben gelernt, dem Selbst Nein zu sagen. Wir haben gelernt, ich kann zum Herrn kommen und mich dort wieder ernähren und essen. Und diese Festigkeit brauchen wir, damit wir stark sind, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Und zu dem in der Liebe gewurzelt und gegründet sein, möchte ich auch einige, zwei, drei Verse aus Johannesevangelium nehmen. Johannes 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er wiederholt es nochmal in Kapitel 15. Da sagt er dann in Vers 9, so wie mich der Vater geliebt hat, habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und dann Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja. Jetzt in den nächsten Versen Epheser 3 spricht Paulus viel von dieser Liebe, die uns stark macht, miteinander den Herrn zu ergreifen. Aber die Quelle dieser Liebe muss der Herr sein. Ja. Der Herr sagt, wir sollen uns nicht nur lieben, sondern er sagt, wir sollen uns einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Er will nicht nur irgendeine menschliche Liebe. Es gibt auch menschliche Zuneigung und das ist aber oft ein bisschen falsche Liebe. Weil die menschliche Liebe liebt das, wovon sie profitiert, was dir gefällt, wovon du was hast. Das ist eigentlich unsere Liebe. Wenn dir es Spaß macht, mit jemandem dich zu unterhalten, weil das ist einfach so nett, das das, dann liebst du das auch. Aber im anderen, wo du irgendwie sagst, na, irgendwie das fällt mir nicht so, mit dem mal zu reden, da ist nur anstrengend für mich, dann hast du auch wenig Liebe. Ja. Das heißt, unsere Liebe ist sehr selektiv und eigentlich auf sich selbst bezogen. Aber der Herr will nicht, dass wir in der Gemeinde so lieben, weil dann können wir nicht mit allen Heiligen erfassen. Dann werden da einige rausfallen aus unserem Liebesraster. Sondern er sagt, wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Ja. Und der Herr hat uns geliebt, obwohl wir ihm gar nichts geben konnten. Ja. Seine Liebe war da nicht drauf fixiert, was kriege ich von dem, sondern seine Liebe war wirklich eine gebende Liebe. Und er sagt, mit dieser Liebe sollen wir einander lieben. Und deshalb ist das doch irgendwo auch die Basis, ja, dass wir den Herrn essen, dass wir, ja, dass er in unserem Herzen wohnt, dass er Raum gewinnt. Dann gewinnt auch diese Liebe Raum. Ja. Das ist nichts, was wir uns anstrengen, ich will so lieben, wie der Herr liebt, sondern der Herr macht Wohnung in meinem Herzen. Und manchmal empfinde ich diesen Mangel, manchmal merke ich, da ist irgendwo diese Liebe nicht so richtig da, die fehlt mir. Dann habe ich einfach gemerkt, es hilft nichts, wenn ich es probiere, da kommt sie nicht. Sondern da muss ich sagen, Herr, gib mir auch diese Liebe. Füll du auch hier mein Herz. Füll mein Herz für die Geschwister, die ich noch zu wenig liebe. Und er tut es, er will es tun. Lob den Herrn. Ja, das ist sein Gebot. Das ist dem Herrn so wichtig, weil er weiß, nur dann kommt auch Einheit hervor. Nur dann kann der Leib zusammengefügt werden und auch zusammenbleiben. Ohne diese Liebe ist es nicht möglich. Ja? Er sagt, dass wir stark sind, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Ja. Der Punkt berührt mich wirklich. Die Liebe Christi übersteigt alle Erkenntnis. Oft fühlen wir uns so, dass wir geistlich schon gut vorangegangen sind, wenn wir viele Dinge erkannt haben. Ja, manchmal sagen wir auch, wir haben so viel Erkenntnis von der Schrift. Ja. Und das ist so das Erste, wenn du jetzt so ein Bruder begegnest, dann merkst du, oh, der kennt ja weniger. Ja. Der kennt ja diese Verse gar nicht. Der weiß ja gar nicht den Plan Gottes. Ja. Der kann das gar nicht erklären. Ja. Da frage ich den, was, kennst du den Plan Gottes? Nö, keine Ahnung. Ich weiß das eigentlich nicht. Ist mir schon oft begegnet. Aber wenn es nur Erkenntnis ist, diese Erkenntnis, in Korinther haben wir es gelesen, oder Wilfried hat sogar einen Tatenkling, bläst uns auf. Wenn wir nur Erkenntnis haben, dann denkst du, oh, der Bruder hat aber noch nicht so viel ergriffen. Ja. Dann fangen wir an, auf die Geschwister herabzuschauen. Das ist eine Gefahr. Es ist eine Gefahr, die Erkenntnis hat. Das weiß auch der Paulus. Er weiß, ja, sie bläst dich auf, sie macht dich scheinbar so groß, aber da fehlt Substanz. Ja, das scheint nur. Und da müssen wir Acht haben. Ja, wenn wir viel erkannt haben, und ich muss sagen, doch, durch die Gnade des Herrn, er hat uns auch schon viel offenbart. Aber das wird nicht das Element sein, was zum Aufbau führt. Es kann sogar viel zerstören. Wir müssen unser Herz bewahren, dass wir nicht durch die Erkenntnis, die wir haben, aufgeblasen werden gegen andere Geschwister, ja, sondern brauchen wirklich diese Liebe. Sie hat das wird aufbauen. Ja, das ist viel wichtiger. Ich will nicht sagen, es ist falsch, Erkenntnis zu haben, aber in 1. Korinther sagt Paulus, wenn du alle Geheimnisse weißt und alle Erkenntnis hast, aber keine Liebe, dann bist du nichts. Weil es nicht zum Aufbau führt. Wenn wir Erkenntnis haben und noch die Liebe, die das übersteigt, dann können wir durch das, was wir gesehen haben, dem Aufbau dienen. Dann behalten wir Demut. Ja? Das ist das, was dann in Kapitel 4 steht. Ja? Wir sollen der Berufung würdig wandeln und in aller Demut und Sanftmut in Geduld einander in Liebe tragen. Wir müssen vieles tragen. Ja? Für den Aufbau müssen wir auch lernen, Geschwister zu tragen, die auch irgendwo nicht so sind. Ja? Genau. Die auch mal daneben sind. Die sich auch mal auch falsch verhalten haben. Ich finde, der Abraham ist hier ein wunderbares Beispiel. Diese Geschichte, die wir jetzt gerade betrachtet haben von dem Lot. Ja. Lot hatte Schleier, er hat sich falsch entschieden, er hat nicht den Herrn gefragt, Herr, wo ist dein Plan, wo soll ich sein? Er hat einfach nach seinen äußerlich beurteilt, ist dann nach Sodom gezogen und in große Probleme gekommen. Aber Abraham hat Lot dafür nicht verurteilt. Ne? Er hätte sagen können, also hast du nicht gewusst, dass man nicht nach Sodom zieht, wo die Menschen so böse sind? Ja, warum gehst du diesen Weg? Warum lässt du dich da verführen? Er hatte nicht diese Haltung. Wenn er nur aus Erkenntnis heraus handelt, ja, Gott hat doch eh einen anderen Plan, selber schuld, ja. Aber er hatte eine Liebe für seinen Bruder. Ja. Und er hat nicht gezögert, er hat ihn befreit, er hat für ihn gekämpft. Und ich sehe, der Herr möchte diese Haltung in uns. Ja. Dass wir auch für die Brüder kämpfen, die abgelenkt sind. Dass wir wirklich dieses Herz haben. Und ja, obwohl der Lot am Ende wieder nach Sodom reingegangen ist und am Ende noch mehr rausgerettet werden muss, war es sogar noch schlimmer. Aber Abraham hatte trotzdem auch später die Liebe bewahrt und sagt, warum ist er wieder hin? Er hat für ihn gebetet. Als er hörte, dass Gott Sodom richtet, da hat er gekämpft vor Gott für ihn, dass er ihn rettet. Und Gott hat um Abrahams Willen hat er ihn rausgeholt. Ja. Ich schätze das. Das ist das Herz des Herrn. Ich möchte das mehr gewinnen. Ja, ich merke, da gibt es wirklich viel zu gewinnen. Ich denke, das ist entscheidend, dass der Herr heute mit uns weiter die Gemeinde bauen kann. Ja. Das heißt, hier für die Einheit brauchen wir die Liebe Christi. Ja. Oder ich sage mal so, der Liebe Christi Raum geben. Amen. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt, ja, die Abhängigkeit von dem Haupt. Wenn wir weiterlesen in Kapitel 4 von Epheser, da steht es, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Das soll unser Verlangen sein, unser Ziel, den Herrn völlig zu erkennen. Und das ist ein anderes Erkennen. Das Wort benutzt Erkenntnis auch in verschiedener Form. Ja. Es ist ja ein Erkennen, wie der Herr ist, ja, die Wirklichkeit. Und steht eigentlich im Gegensatz zu dem, was in Vers 14 steht, damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Ja. Wenn wir Jesus nur lehrmäßig kennen, wir kennen Lehren, ja, er ist das Lamm Gottes, er ist der König, er hat uns gerettet, er wird wiederkommen, er will die Braut, wir können auch das alles lernen. Ja, was er will, wie er ist gerecht, so und so. Das können wir alles lernen, ohne ihn zu kennen. Ja. Dann, sagt Paulus, dann sind wir eigentlich noch im Stadium eines Kindes. Ja. Geistlich gesehen können wir Kinder sein, oder zur Reife kommen. Wenn wir geistig wie Kinder sind, dann kennen wir vieles nur der Lehre nach. Dann haben wir zwar ein gewisses Wissen, ja, wir lernen etwas, wir hören etwas, dann sind wir aber noch nicht, das bringt uns nicht zur Reife. Ja. Dieses Kennen nach der Lehre kann auch uns dann dazu bringen, dass wir ein Spielball werden, weil es gibt viele Lehren und es gibt viele, er sagt sogar, Winde der Lehre. Ja. Und es tut mir wirklich weh, wenn ich das beobachte, aber auch sieht man heute in der Christenheit, es gibt dann immer wieder gibt's eine neue Lehre und es ist wie so ein Wind, fegt es da durch und dann sind Leute begeistert und machen da mit und machen irgendwas, aber du merkst, das sind eigentlich oft so äußerliche Dinge, eine neue Methode, wenn du so und so machst, ja, wie man evangelisieren sollte und so weiter. Aber die Frage ist, kennen wir Christus? Ja? Ist unsere persönliche Beziehung zum Herrn gewachsen? Hören wir seine Stimme? Oder hören wir nur Lehrer, die uns die Bibel auslegen? Ja? Bibellehrer können uns nicht festmachen. Am Ende sind wir von ihnen hin und her getrieben. Was uns festmacht, ist das Haupt zu kennen. Ja? Wir dürfen sicherlich sollen auch eine Lehre hören. Aber wenn wir Christus kennen, können wir prüfen, ist es von ihm oder nicht. Ja? Und dann werden wir fest. Wir müssen wirklich den Herrn hier kennen. Und dann in Vers 15 sagt er auch, lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Hier steht auch die Wahrheit im Gegensatz zu der Lehre. Ja. Manchmal müssen wir auch bekennen, selbst Paulus sagt, unser Erkenntnis, unser Lehren ist nur Stückwerk. Und manchmal erkennen wir das, was wir selber gelehrt haben, so ganz hat es doch nicht gepasst. Ja, manchmal müssen wir sogar unsere eigene Lehre nochmal prüfen und hinterfragen und sogar manchmal verwerfen, weil wir erkennen, nee, es war nur ein Stückwerk. Aber was uns festmacht, die Wahrheit müssen wir festhalten. Und es gibt zwei wunderbare Verse, die sagen, was die Wahrheit ist. Sie beschreiben es scheinbar unterschiedlich, aber es ist dasselbe. Thomas, du kennst die beiden Verse.
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Ja, also die Wahrheit ist
Christus
selbst.
Die Gemeinde, Grundfeste der Wahrheit.
Ja, das ist die Grundfeste der Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Was ist, welcher Vers gibt es noch, was die Wahrheit ist?
Dein Wort ist die Wahrheit.
Dein Wort ist die Wahrheit, genau. Johannes 17, Vers 17, eigentlich 17, 17, sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn, dann denkst du, ja, was ist jetzt die Wahrheit? Dann muss eigentlich nur Johannes 1, Vers 14 nehmen, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Ja. Und das müssen wir festhalten. Das ist die Wahrheit. Ja.
Hier schreibe ich jetzt. Das ist das lebendige Wort. Ja. Wir müssen die Wahrheit festhalten.
Aber Wahrheit ist erstmal so ein Begriff, ja? Aber wenn, das Wort zeigt sehr klar, was damit gemeint ist. Das ist die Wirklichkeit von Jesus. Und wie kennen wir ihn? Es ist doch durch das Wort. Ja. Wir können die Wahrheit auch nicht kennen. Manche denken, ich will Jesus festhalten und ich empfange alles von ihm. Aber wir müssen auch mit dem Wort viel Umgang haben, um die Wahrheit festhalten zu können. Ja. Nicht in Form eines toten Buchstabens. Ja, manchmal nimmt man das Wort und macht sich nur irgendwelche Lehren daraus, sondern im Wort den Herrn berühren. Wenn wir zum Wort kommen, manchmal ist es vielleicht sogar kompliziert und scheint, ja, widerspricht sich, ja, jetzt heißt es hier, das Wort ist die Wahrheit, jetzt Jesus ist die Wahrheit, was ist denn die Wahrheit? Dann komm zu ihm und er berührt dich, er gibt Licht. Und was der Herr spricht in seinem Wort, das können wir unbedingt festhalten. Da lernen wir ihn kennen. Ja, deshalb, wir brauchen täglich den Umgang mit dem Wort. Ja. In der Berührung mit ihm. Und das wird uns festmachen und uns auch helfen, den Herrn als das Haupt wirklich gut zu kennen. Amen. Amen.